Verbrechen. Der Podcast.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge der neuen Staffel Krone Verbrechen. Ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit und sitze hier im Podcast-Studio mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus.
Das aktuelle Krone Verbrechen Magazin ist nun seit 2 Wochen am Markt. Der Schwerpunkt, Martina, ist diesmal, wenn Frauen morden. Und wir haben uns da einen besonders spektakulären Fall heute herausgesucht. Es geht nämlich um Estibaliz Carranza. Martina, du kennst die Estibaliz Carranza persönlich. Viele, die mit dem Fall vertraut sind, werden sie eher als Esti oder Ice Lady kennen. Warum kennst du sie eigentlich persönlich?
Ja, ich habe nach ihrer Verurteilung mit ihr gemeinsam ein Buch geschrieben. Sie saß damals noch in der Justizanstalt Schwarzau, habe sie sehr oft in der Justizanstalt Schwarzau besucht, habe quasi immer Interviews mit ihr gemacht. Ich habe das Buch dann auch in der Ich-Form geschrieben. Mhm. Und ich kann das jetzt auch ruhig sagen, wir haben sehr viel miteinander telefoniert nächtens, weil es ist dann eh aufgeflogen. Sie hat sich dort irgendwie in der Haftanstalt ein Handy beschafft gehabt. Und darüber haben wir dann ewig nachts geskypt. Also da habe ich dann auch noch sehr viele Interviews mit ihr gemacht. Ich kann das eben sagen, weil ich ihr damit auch nicht mehr schade, weil es wurde dieses Handy gefunden und ihr weggenommen, aber lange eigentlich erst, nachdem wir die Gespräche über dieses Handy geführt hatten.
Auch wegen dieser Beziehung, unter Anführungszeichen Beziehung, die du zu ihr hattest, werden wir wahrscheinlich heute besonders tiefe Einblicke in das Seelenleben der Estibaliz Carranza bekommen, die wir, darauf haben wir uns vorher geeinigt, Esti, der Einfachheit halber, nennen werden im Laufe dieses Podcasts. Damit wollen wir sie nicht verniedlichen oder das Ganze herzig machen, aber es ist einfach praktischer, diesen kurzen Namen auszusprechen, Esti.
Man muss auch dazu sagen, dass sie von ihrem ganzen Umfeld immer so genannt wurde.
Deswegen werden wir das auch so machen. Es gibt vielleicht doch den einen oder anderen True Crime Liebhaber, der mit dem Fall nicht bewandert ist, der sich mit diesem Fall nicht auskennt. Deswegen fassen wir das einmal kurz zusammen. Worum geht's eigentlich? Die Esti hatte einen Eissalon in Wien-Meidling und hat ihren Ex-Mann und einen Ex-Lebensgefährten ermordet, zerstückelt und dann im Keller einbetoniert. Und das Ganze ist aufgeflogen. Wir haben uns vorher schon darauf geeinigt, dass wir mit dem Tag beginnen, an dem diese Taten, die wir dann später noch natürlich genauer analysieren werden, aufgeflogen sind. Nämlich da, wo Bauarbeiter die Leichenteile bei Reparaturen im Keller entdeckt haben. Und das war der 6. Juni 2011. Was ist da alles passiert, Martin?
Neben diesem Eissalon war ein Friseurgeschäft. Und dieses Friseurgeschäft hatte einen Wasserrohrbruch. Darum sind dann Bauarbeiter dorthin gekommen, die sind dann auch in den Keller gekommen, haben geschaut, wo das Wasser irgendwie durchgeht und haben dann den Keller von der Esti aufgebrochen. Sie war nämlich gerade zu dem Zeitpunkt nicht in ihrem Eissalon und haben den dann aufgebrochen und haben dann dort eigentlich zuerst einmal ganz normal herumgearbeitet, bis ein Bauarbeiter entdeckt hat, einen Eiskübel, der ziemlich mit Beton zubetoniert war. Drüber war auch noch irgendwo Katzenstreu zu sehen. Und es hat aber ein Stück eines Fußes, eines männlichen Fußes herausgeschaut. Woraufhin natürlich die Polizei alarmiert wurde, der Bauarbeiter einen ziemlichen Schock gehabt hat. Und es begannen dann dort also wirklich große Ermittlungen und man hat dann viele Eiswarnen gefunden mit Inhalten, also Körperteile. Das muss ja dann alles auch herausgesprengt werden direkt. Vieles war ja wirklich ganz perfekt einbetoniert. Einen Trolley, der zubetoniert war, eine Tiefkühltruhe, die bis oben hin zubetoniert war.
Also wirklich minutiös zerstückelte Leichen, die im Keller einbetoniert waren. Die Esti flüchtet danach, aber darüber reden wir dann noch in weiterer Folge. Jetzt wollen wir natürlich einmal wissen, wer sind diese Männer eigentlich, die da zerstückelt in Keller eines Eissalons in Wien-Meidling im 12. Bezirk liegen. Es ist zunächst ihr erster Mann und danach ein Lebensgefährte. Kannst du vielleicht ein bisschen chronologisch mit mir jetzt abarbeiten, wie sie diese Männer kennengelernt hat und wie es so weit kommen konnte, dass das Ganze so endet?
Sie stammt ja aus Barcelona. Nach der Studienzeit, also sie hat dort Wirtschaft studiert, haben sie ihre Eltern, wie sie fertig war mit dem Studium, dass sie mal 2-3 Monate in Deutschland sein kann. Sie hatten dort nämlich Freunde, bei denen konnte sie wohnen und sie ist dann dorthin und hat dann dort nebenbei halt, das war so ein Sommerjob, in einem Eissalon gejobbt. Da war sie natürlich noch sehr jung, da war sie 22, 23 Jahre alt. Und sie hat dann dort in diesem Eissalon, in dem sie gejobbt hat, den Holger H. kennengelernt. Der war ungefähr 15 Jahre älter als sie. Der war so ein Vertreter in diesem Bereich, also der für Eisgeschäfte bestimmte Utensilien verkauft. Und der ist dann immer wieder dorthin gekommen und hat ihr Komplimente gemacht und war so nett zu ihr. Und sie, aber darauf werden wir dann später noch kommen, ja, sie war in einem großen Liebeskummer, wie sie sagt. Darum hat sie dieser Mann so beeindruckt, obwohl sie eigentlich gar nicht in ihn verliebt war zunächst. Und er hat halt ihr dann auch relativ rasch einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat ihn dann wirklich geheiratet. Gegen den Willen ihrer Eltern, also die waren entsetzt über das alles, also dass das alles auch so schnell geht und sie wollten ja auch nicht, dass die Tochter da in Deutschland bleibt. Weitergegangen ist das Ganze dann, also dass die beiden in Deutschland dann weiter gelebt haben. Sie sind dann im Endeffekt in seine Heimatstadt gezogen, wieder nach Berlin. Sie hat dort immer in Eissalons gejobbt und ihr großer Traum war halt aber hauptsächlich, eine Familie mit diesem Mann zu gründen, Kinder mit ihm zu bekommen. Das ist ein Traum, den sie schon von Kindheit an hatte. Das war ihr höchstes Ziel. Und das Ganze hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt, weil ihr Mann war ein Anhänger der Hare Krishna Sekte und wollte sich halt hauptsächlich dieser Sekte widmen. Und sie war aber eine Christin. Es hat da auch schon immer wieder Streitigkeit über die Religion gegeben.
Ein großer Traum von der Esti war es, nach Wien zu ziehen und dort einen Eissalon aufzumachen. Und diesem Traum kommt der Holger auch nach und sie ziehen tatsächlich nach Wien. Wie kam es dazu?
Sie hat schon viele Bücher damals gelesen gehabt über Wien und irgendwie hat Wien für sie, so hat sie erzählt, eigentlich von Kindheit an eine besondere Anziehungskraft gehabt und sie hat sich immer gedacht, sie möchte in dieser Stadt einmal leben. Und dann hat sie halt offensichtlich ihren Mann wirklich dazu überredet, nach Wien zu ziehen, ja. Man muss auch dazu sagen, sie konnte ja auch sehr gut Deutsch, weil sie ist überhaupt ein Sprachentalent. Sie spricht viele Sprachen fließend. Sie wollte nach Wien ziehen. Das war 2005. Über das Internet haben die beiden einen Eissalon gefunden, der zur Pacht angeboten wurde im 12. Bezirk. Und der war nicht besonders teuer, ja, also die Pacht war nicht besonders teuer. Und was das Praktische war, also die beiden hatten ja nicht besonders viel Geld. Es hat zu diesem Eissalon auch noch dazugehört ein Lager. Das muss man sich so vorstellen, das war so ein bisschen im Keller, ja. Und es gab nur oben so kleine Fenster, also auf dem oberen Teil der Räume. Und in diesem Lager war aber eine Dusche und eine Toilette und sie hat dieses Lager zu einer Wohnung umgestaltet.
Wie verlaufen nun die ersten paar Jahre in Wien mit dem Holger? Sie haben eine Eisdiele, haben dieses Lager zu einer Wohnung umfunktioniert. Läuft's rund oder fängt schon an zu kriseln?
Wir können uns ja nur auf ihre Aussagen verlassen, ja, oder auf die Leute, die halt in diesem Eissalon Kunden waren oder die überhaupt mit den beiden befreundet waren dort. Der Holger wurde eher als ein bisschen so ein Brummbär beschrieben, ja, aber nicht ungut. Man hat schon gemerkt, dass es zwischen den beiden kriselt. Das wurde von außen auch beschrieben und dass er manchmal ein bisschen herrschsüchtig ist. Sie hat sich aber auch bewusst, das möchte ich jetzt schon mal vorwegnehmen, das kam dann auch in dem Gutachten, das die Adelheid Kastner über sie gemacht hat, heraus, dass sie den Drang hat in sich, das mag jetzt seltsam klingen, aber sich als unterwürfig darzustellen und gleichzeitig, indem sie so das Hascherl spielt, möchte sie aber auch gleichzeitig wie eine Prinzessin behandelt werden. Das Ganze hat in keiner ihrer Beziehungen jemals geklappt. So etwas kann nämlich nicht klappen, weil sie hat sich auch bewusst, um eben diese Rollenverteilung zu haben, sie wollte immer so einen Checker als Mann haben und das sind dann halt auch oft Machos. Und sie ist immer an Machos gekommen. Sie hat sich denen Unterwürfe gegeben, solange sie verliebt war, hat ihr diese ganze Rollenverteilung ganz gut gefallen, ja. In dem Moment, wo sie aber nicht mehr so besonders verliebt war, hat ihr diese Rollenverteilung überhaupt nicht mehr gefallen. Sie hat sich aber nie mit Worten dagegen gewehrt, sondern in Wahrheit mit ihren Fantasien. Um auf das zurückzukommen, es begann dann immer mehr zu kriseln zwischen der Esti und dem Holger. Da ging es um Kleinigkeiten, die haben dann bald schon wegen allem gestritten. Das bekamen auch Kunden im Eissalon mit. Also sie haben sich überhaupt nicht mehr miteinander vertragen. War dann so, also dass in diesen Eissalon schon immer ein Mann kam, ein Eismaschinenverkäufer, der Manfred H. Ich weiß, ich springe da jetzt ein bisschen herum, aber der war auch für die Trennung von Holger und Esti ziemlich verantwortlich. In den hat sie sich nämlich wirklich unsterblich verliebt, sagt sie. Sie hat immer weiter noch gesagt, sogar als ich dann diese vielen Interviews mit ihr gemacht habe, dass das die große Liebe ihres Lebens war. Sie war noch nie so verrückt nach einem Mann, auch sexuell. Dieser Mann ist halt immer wieder in den Eissalon gekommen, ist ein Eismaschinenvertreter gewesen. Sie hat ihm sehr gut gefallen, er war auch ungefähr um 15 Jahre älter als sie. Und er hat viele Komplimente gemacht, auf so etwas springt sie sehr an. Es kam dann dazu, dass sie ein Verhältnis mit ihm begonnen hat. Und hat dann in ihn hineininterpretiert Dinge, die er nur sie sozusagen in ihrer Fantasie sich ausgemalt hat. Sie hat sich gedacht, ja, also sie wird sich von dem Holger scheiden lassen, wird den Manfred heiraten, dann ihren Lebenstraum erfüllen, mit ihm eine Familie gründen, Kinder bekommen. Das war ihr großer Plan. Sie hat sich dann wirklich vom Holger scheiden lassen. Allerdings, wie sie sich vom Holger scheiden ließ, hat der Manfred einen ziemlichen Zurückzieher gemacht, weil sie hat dann gesagt, so, also jetzt können wir dann heiraten und wir werden jetzt eine Familie gründen. Woraufhin er zu ihr gesagt hat, da hast du ordentlich was missverstanden, also ich wollte mich nie so fix an dich binden. Und er hat mit ihr Schluss gemacht. Und sie hat noch zusammen mit dem Holger weiter gewohnt die ganze Zeit. Der Plan war auch vom Holger, nach dieser Scheidung endlich seinen Lebenstraum zu erfüllen, nach Indien auszuwandern und in einer Hare Krishna-Kommune weiterzuleben.
Sie lebt also noch mit ihrem Ex-Mann zusammen, ist aber mittlerweile auch schon von ihrer Affäre getrennt. Das heißt, eigentlich steht sie jetzt ganz alleine da. Kam es deswegen jetzt zu dieser ersten Kurzschlusshandlung, zum ersten Mord?
So wie es ihre Art ist, sie ist eine Frau, die ohne Partner nicht leben kann. Gibt es ja viele Menschen, die fühlen sich ohne Partner nutzlos, verloren. Sie hat sich dann, nachdem sich der Manfred von ihr getrennt hat, sofort über Internet in irgendeine Partnerschaftsbörse eingeloggt und hat dann einen Atomphysiker aus Wien kennengelernt und hat dann mit dem eine Beziehung begonnen. Teilweise hat sie noch gewohnt mit dem Holger zusammen, aber sie war auch schon nächtelang bei dem Atomphysiker. Die zwei waren ja getrennt.
Im April 2008 kommt es nun zu dieser unfassbaren Tat, die du uns gleich erläutern wirst. Du hast ja mit Esti viele Stunden verbracht, telefonisch auch und auch von Angesicht zu Angesicht, um euer Buch zu schreiben. Was sagt sie? Was ist an diesem Tag passiert? Was hat sie dazu getrieben?
Man kann sich ja wirklich nur auf ihre Aussagen verlassen. Man weiß ja nicht, was jetzt stimmt oder nicht, weil sie beschönigt ja da sehr wenig, also klingt es relativ realistisch. In diesem April 2008, da waren beide zu Hause, Holger und sie, kam es wieder mal zu einem fürchterlichen Streit zwischen den beiden. Der Holger hat ihr auch gesagt, er wird jetzt weggehen nach Indien und sie wird untergehen ohne ihn. Er hat sie beschimpft, sie ist ja zu nichts nutz und sie wird das alles alleine ihr Leben nicht schaffen. Vorweg will ich noch sagen, dass der Holger ein Hobbyschütze war und sehr gerne schießen gegangen ist und die Esti oft ihn zu Schießübungen begleitet hat und dadurch schießen konnte. Wenn man jetzt sagt, der Holger war ein Hobbyschütze, ist das eigentlich fast untertrieben. Er war ein Waffennarr. Und er hat sehr, sehr viele Waffen gehabt, also Pistolen, Gewehre, alles Mögliche, ja. Und die sind da relativ frei in diesem zur Wohnung umfunktionierten Lager herumgelegen. Die waren auch meistens geladen. Und auf diesem Tisch sind zwei Pistolen und ein Gewehr gelegen. Und sie sagt, dann ist es plötzlich passiert, dass quasi, sie hat es Regisseur genannt, in Wahrheit ein Wutausbruch, in dem sie rot gesehen hat. Sie sagt, ein Regisseur hat in meinem Kopf die Kontrolle über mich übernommen und ich konnte gar nicht mehr anders handeln. Sie hat es manchmal auch den bösen Teil von ihr genannt. Sie hat dafür unterschiedliche Definitionen. Nennen wir es halt Blutrausch oder Wutanfall, unkontrollierbar, offenkundig. Sie hat nach einer dieser Waffen gegriffen. Der Holger ist da gerade am Schreibtisch gesessen und hat ein Ego-Shooter-Game angeblich gespielt. Und sie ist von hinten an ihn herangetreten und hat ihm mehrere Kugeln in den Hinterkopf gefeuert und er war natürlich sofort tot.
Danach hat sie, wie schon mehrmals heute angesprochen, die Leiche von Holger zerstückelt und einbetoniert. Wie kam sie auf diese Idee? War das von langer Hand geplant?
Nein, weil das über sie sehr viel aussagt, möchte ich sagen, was sie direkt nach der Tat getan hat. Nach der Tat ist sie in die Dusche gegangen, hat sich eingeredet, sie verfügt nämlich über eine wahnsinnig große Fantasie. Sie verfügt über diese extreme Gabe, sich woanders hinzuversetzen oder die Realität vollkommen zu verleugnen, hat sich eingeredet, dieser Mord ist ja gar nicht passiert, das ist jetzt alles wie ein Unsinn, hat sich umgezogen, hat sich ein hübsches Kleid angezogen, ist zu einem Atomphysiker gefahren, hat mit dem dort 2 sehr nette Nächte verbracht. Sie hat gesagt, sie hat dort ein bisschen geweint, wenn er das dann doch gekommen ist, aber sie hat sich gedacht, na, wird schon nicht stimmen. Wenn ich heimkomme, wird der Holger mich empfangen. Sie kam dann 2 Tage später nach Hause und natürlich saß der Holger noch immer tot in seinem Schreibtischsessel. Und sie hat sich dann gedacht, ja, was tue ich jetzt? Also jetzt muss ich wirklich die Leiche entsorgen und ich bin eine Mörderin. Sie hat dann den Holger irgendwie auf den Boden gelegt. Es gab Schnapsflaschen in der Wohnung. Sie hat dann 2 oder 3 Schnapsflaschen über den Leichnam verschüttet und hat ihn angezündet, also vollkommen irr. Und irgendwie gehofft, dass der da quasi zu Asche verfällt. Das ist eine vollkommen wahnsinnige Aktion, weil sie ist ja eine intelligente Frau. Es ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Vielleicht ist es aber trotzdem wirklich aufgrund einer Schockeinwirkung gewesen, weil es war ihr erster Mord. Und sie sagt doch, wenn man mal einen Mord begangen hat, also das war schon ein schockierendes Erlebnis für sie selber auch, und danach ist man ein anderer Mensch. Ich glaube schon, dass sie dadurch auch eine gewisse Traumatisierung erlitten hat durch diese Mordtat. Darum auch diese absurde Handlung. Es war dann so, dass natürlich eine große Rauchentwicklung war und Nachbarn die Feuerwehr gerufen haben. Sie hat es dann aber wieder geschafft, weil man muss schon sagen, sie hat die große Gabe, ich spreche immer jetzt von Gaben bei ihr, aber das ist es wirklich, oder das Talent dazu, Menschen zu manipulieren oder wirklich ganz harmlos zu erscheinen. Und diese Feuerwehrleute, sie hat nur einen Spalt breit die Türe aufgemacht, hat zu denen gesagt, es tut mir leid, wir sind Pommes frites angebrannt, es ist alles wieder in Ordnung, bitte, ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Und die sind gegangen und in Wahrheit hinter der Tür genau ist der Holger gelegen.
Den sie nun zerstückelt, wir müssen auf diese grausigen Details dennoch ein bisschen eingehen und im Keller dann in Thron und in Eimer einbetoniert. Aber das ist ja auch keine Sache, die so locker von der Hand geht. Braucht sie auch Menschen, die ihr helfen, die das ganze Material runtertransportieren. Wird sie das geschafft?
Ja, also sie hat zuerst einmal dann weiters den Plan gehabt. In dieser Wohnung war eine riesige Tiefkühltruhe. Und sie hat sich gedacht, sie beschafft sich jetzt eine Hebebühne, weil der Holger war ein sehr großer, ein sehr kräftiger Mann. Der hat weit über 100 Kilo gewogen und sie ist ja eine sehr kleine, zierliche Frau. Ist dann in einen Baumarkt gefahren, hat sich eine Hebebühne gekauft und wollte die Leiche vom Holger mit dieser Hebebühne in die Gefriertruhe hineinbringen. Dabei sind aber die Seile gerissen und sie hat sich dann gedacht, ja, also das schafft sie nie und außerdem geht sich der ganze Holger in dieser Tiefkühltruhe nicht aus. Dann ist sie auf eine weitere Idee gekommen und zwar dann ist sie noch einmal zum Baumarkt gefahren, schon mit dem Plan, den Holger zu zerstückeln und in Einzelteilen in diese Gefriertruhe zu geben. Und hat dort eine Motorsäge gekauft. Dadurch, dass sie aber noch nie in ihrem Leben eine Motorsäge bedient hat, hat sie dort wirklich in diesem Baumarkt einen Motorsägenkurs gemacht. Dort hat sie sich sehr ungeschickt angestellt. Das sind jetzt so kleine, es hat dann der Mitarbeiter, der sie eingelernt hat auf diese Motorsäge, gesagt, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn sie die selber verwenden, weil es wird Blut fließen zum Abschied. Gut, das ist ja dann wirklich geflossen. Also sie ist dann nach Hause, hat den Holger zerstückelt, hat dann viele Teile von ihm in diese Tiefkühltruhe gegeben. Diese Tiefkühltruhe ist irgendwie dann auch nicht ganz zugegangen. Außerdem war das zu viel, was da drinnen war. Gut, sie ist dann wieder zu ihrem Atomphysiker, ist dann auch wieder in einem Eissalon gewesen, hat dort gearbeitet. Sie hat gesagt, also es war für sie sehr schwer. Sie hat dann die Wohnung ausgemahlen, also die ganzen Blutspuren verschwinden lassen, ja. Und dann hat es angefangen, aus dieser Wohnung stark zu stinken, weil natürlich die Leiche verwest ist, die Tiefkühltruhe hat nicht richtig geschlossen, war überfüllt, die Temperatur war nicht die richtige. Dann hat sie Eiswannen, da haben schon die Nachbarn alle gesagt, ja, was ist da los, was ist da los? Dann hat sie gesagt, um Gottes Willen, ja, ich habe Fisch gekocht, die Reste im Abfalleimer lassen, die stinken jetzt so, ich werde dafür sorgen, dass das alles beseitigt wird. Wieder hat ihr jeder geglaubt. Dann hat sie diese Leichenteile quasi umgelagert, eben dann in Wannen, Eiswannen, die sie geholt hat aus ihrem Eissalon. Viele Teile hat sie auch in der Tiefkühltruhe drinnen lassen und sie wollte eben, dass dieser Geruch verschwindet, Die ist dann wieder in einen Baumarkt gefahren und hat sich dort Zement gekauft. Sie hat das alles mit dem Taxi gemacht, möchte ich auch noch dazu sagen, ja. Und hat sich vom Taxifahrer die Säcke dann zu ihrer Wohnung schleppen lassen. Hat dann dort Zement angemischt und hat das über die Leichenteile geleert. Und sie wollte dann natürlich diese ganzen Sachen entsorgt wissen und hat sie in ihren Keller transportieren lassen von Bauarbeitern, also Aushilfskräften, die dort öfters auch unterwegs waren. Denen hat sie ein bisschen Trinkgeld gegeben, die hat sie auch gekannt, das waren auch Kunden aus ihrem Eissalon. Die haben all diese Dinge einfach genommen, ohne wirklich zu fragen, was da eigentlich drinnen ist. Sie hat gesagt, ja, da hat ihr irgendwer einen Schaden zugefügt, da hat irgendwer Zement reingeleert und das braucht sie, dass sie diese Beweise sammelt für diese Versicherung. Da sieht man wirklich wieder auch, wie sie wirken kann auf Menschen, ja. Die haben das einfach runtergetragen und aus. Und sie hat dann schon gemerkt, dass sie irgendwie teilweise auch ein bisschen schlampig war beim Einbetonieren, dass da ein bisschen was rausgeschaut hat und hat das dann in der Folge immer wieder mit Katzenstreu versucht, diese Geruchsbelästigung irgendwie zu bekämpfen. Oder sie hat Duftkerzen angezündet und Räucherstäbchen.
Eine unglaubliche Geschichte. Man muss den Mund schließen, und nachdem man deinen Ausführungen zugehört hat. Wir sind nun im Jahre 2008. Der zerstückelte Holger liegt einbetoniert nun im Keller des Eissalons. Und das Leben geht für sie auf irgendeine Art und Weise wieder normal weiter. Und natürlich stellt sich die Frage, warum sucht niemand nach diesem Holger?
Wie ich erwähnt habe, der Holger wollte ja unbedingt zu den Hare Krishnas nach Indien. Er hatte auch bereits ein Flugticket, sogar nach Indien. Und er hatte ja nicht viele Freunde. Er hatte einen besten Freund noch aus Deutschland, der in Deutschland gelebt hat. Er hat natürlich seine Familie auch gehabt in Deutschland. Aber der war jetzt nicht der große, der so viel Kontakt zu all diesen Leuten pflegt. Aber er hat ihnen allen schon mitgeteilt gehabt, ja, also er wird nach Indien gehen. Vielleicht meldet er sich irgendwann mal. Also es fand jetzt niemand besonders komisch, dass der Holger einfach weg war. Ich möchte auch noch ein Detail erzählen, das schon sehr frappierend ist. Der hatte eben dieses One-Way-Ticket nach Indien bereits gebucht und sie hat dieses Ticket zurückgegeben und hat das alles umgebucht. Da wäre viel mit Austrian Airlines gegangen und damit konnte sie umbuchen Flüge, weil sie ja immer auch wieder ihre Familie in Barcelona besucht hat. Das Ganze auf Flüge in Barcelona und wieder retour.
Also es hätte viele Einzelheiten in dieser ganzen Geschichte gegeben, die hätten auffallen müssen, sage ich jetzt einmal. Aber mit vielen ist sie einfach unglaublich, und du hast es auch schon angesprochen, manipulativ durchgekommen. Wie lebt sie jetzt eigentlich ihr Leben so weiter?
Sie sagt, es war für sie sehr, sehr schwer. Es ist ja psychisch sehr schlecht gegangen. Es ist dann auch diese Beziehung mit dem Atomphysiker zerbrochen, einvernehmlich. Also da hat es keine Probleme gegeben. Der war aber auch nicht besonders wichtig für sie. Und dann kam der Manfred zurück. Er kam wieder in den Eissalon, sagte zu ihr, es tut ihm so leid, dass er sie da verlassen hat. Er möchte jetzt noch einmal mit ihr beginnen. Woraufhin sie in großem Glück war. Die beiden haben dann wieder eine Beziehung miteinander begonnen. Ich muss auch sagen, also sie konnte nach diesem Mord an dem Holger, wollte sie nicht mehr in diesem Lager, das sie so weiter gehabt hat, dass er eine Wohnung war, leben. Und sie hat eine andere Wohnung ganz in der Nähe des Eissalons angemietet gehabt, ja, eine 60 Quadratmeter Wohnung. Und der Manfred ist dann ziemlich rasch zu ihr gezogen. Der war auch viel auf Dienstreisen, eben als Eismaschinenvertreter. Und die ersten Monate waren sehr schön. Sie hat wieder mal von einer Hochzeit geträumt, von Kindern geträumt. Man muss den Manfred auch so beschreiben, der Manfred war halt immer sein ganzes Leben lang schon ein ziemlicher Womanizer. Das zieht sich durch sein ganzes Leben durch. Gab ja auch eine gescheiterte Ehe schon, also er hatte auch Kinder aus seiner ersten Ehe. Er hatte immer sehr viele Freundinnen und nach den ersten paar Monaten mit der Esti hat er halt sozusagen sein altgewohntes Leben fortgesetzt und wieder Beziehungen zu anderen Frauen geführt. Also er ist ja auch viel in ganz Österreich als Vertreter herumgekommen. Ich muss sagen, er hat in jeder Stadt irgendwo eine Freundin. Sie ist auf das Ganze dann draufgekommen. Wir sind da auch noch in einer Zeit, wo das noch nicht so war, dass da die Handys verriegelt waren mit Code, sondern dass man ganz leicht, wenn jemand am Couchtisch sein Handy liegen lässt und sich mal kurz unter die Dusche geht, sich das Handy hernehmen kann und mal schauen kann, was der so Nachrichten schreibt mit jemand anderem. Und da hat sie halt Entdeckungen gemacht, da hat sie teilweise von anderen Frauen Nacktfotos gefunden, eindeutige Messages hin und her. Es gab dann immer wieder Streits zwischen den beiden, weil sie nicht wollte, dass er sie betrügt, was jetzt normal ist, was durchaus nachvollziehbar ist. Und sie hat aber nicht den Weg gewählt, also er hat ja auch 100-mal gesagt, er wird sein Leben nicht ändern. Er wird immer so bleiben, ihm ist ihm eine Frau nicht genug und er will dieses Leben so führen. Und sie hätte sich ja von ihm trennen können, wenn sie mit diesem Leben nicht zurechtkommt, ja, weil sie war da eben sehr unglücklich. Sie ist dann sogar in psychiatrische Betreuung schon gegangen, weil sie hat dann Medikamente genommen, Antidepressiva, also weil sie eben wirklich diesen Manfred, den sie unbedingt haben. Dann gleichzeitig, hat sie erzählt, ist aber dann in ihr auch Hass aufgekeimt in ihm, ja. Eine Trennung war für sie sehr schwer, eine normale Trennung, das hätte sie nicht geschafft, sich wirklich von ihm zu trennen. Aber der Tod ist natürlich etwas anderes, weil dann gehört er niemandem mehr, auch keiner anderen Frau. Das ist jetzt meine Interpretation, das hat sie selbst nie so gesagt. Sie hat dann schon angefangen, sie sagt, es hat wieder langsam dieser Regisseur in ihrem Kopf über sie die Kontrolle übernommen. Da hat sie sich dann auch immer öfter vorzustellen begonnen, wie es denn wäre, wenn sie den Manfred umbringt. Und das hat ihr auch eine gewisse Erleichterung verschafft, weil damit hat sie ihren Hass, ihre Rache irgendwie zumindest einmal in ihrer Fantasie ausgelebt.
Ende 2010 wird sie das dann auch tatsächlich in die Tat umsetzen. Der Manfred H. fährt auf eine Dienstreise, Martina, und die Esti bereitet sich schon mal drauf vor.
Letztendlich, sagt sie, war dafür ausschlaggebend, dass sie wirklich den Mord an ihm richtig zu planen begonnen hat, dass er an einem Montag auf eine Dienstreise gefahren ist, er vorher am Computer noch irgendwie die halbe Nacht gesurft hatte. Sie hat dann irgendwie den Verlauf geöffnet auf diesem Computer und hat gesehen, dass er in irgendeiner Partnerschaftsbörse eingeloggt ist. Und da hat sie gesehen, also erstens nicht nur, was er mit anderen Frauen chattet, sondern auch, was er für eine Frau sucht. Nämlich eine vollkommen andere Frau als sie. Also die Frau soll groß sein, die Frau soll einen großen Busen haben, die Frau soll sehr sportlich sein, man muss dazu sagen, sie ist vollkommen unsportlich immer gewesen. Auch aus dem Grund, weil sie hat irgendwelche Störungen mit dem Gleichgewichtsorgan und kann dadurch weder Skifahren noch sonst irgendwas. Und er wollte unbedingt eine, die Skifahrt, die wandern geht. Also nicht nur vom Aussehen her, sondern auch von allem Sonstigen her hat er das totale Gegenteil von ihr gesucht. Und da sagt sie, ist dieser wirklich unendliche Hass unkontrollierbar, wieder mal, sagt sie, für sie geworden. Und sie hat beschlossen, den Manfred zu töten, wenn er zurückkommt von der Dienstreise.
Bevor er aber zurückkommt und doch auf der Dienstreise ist, macht sie schon Besorgungen.
Ziemliche Besorgungen. Ja. Sie fährt wieder in einen Baumarkt. Also die Motorsäge, mit der sie einst Holger zerstückelt hatte, war bei der Zerstückelung, sagt sie, relativ gegen Ende hin schon abgebrochen. Das heißt, sie hatte die nicht mehr und sie musste eine neue beschaffen. Sie hat auch wieder Zement beschafft und sie hat diesmal Folien beschafft, weil sie hat gesagt, sie wollte nicht mehr diesen Dreck haben beim Zerstückeln, also nicht mehr die ganze Wohnung neu ausmalen müssen und so. Und sie hat auch die Waffe, mit der sie einst den Holger umgebracht hatte, hatte sie auch im Keller versteckt und noch mit sehr, sehr viel Munition, ja. Später hat sie das dann damit erklärt, weil sie sich gedacht hat, vielleicht will sie sich damit einmal umbringen. Diese Waffe war auf jeden Fall da, die hat sie aus dem Keller geholt, in ihre Wohnung geholt, sie hat dann alles zu Hause gehabt, Motorsäge, Folien, Pistole und Zement. Dann ist zurückgekommen an einem Freitag, zunächst war der erste Abend noch recht angenehm, da hat sie dann gesagt, sie hat eigentlich von ihren Plänen eigentlich Abstand genommen. Dann kam der Samstag und die beiden hatten beschlossen, zu einer Freundin von ihr, die einen Punschstand hatte im Museumsquartier, dorthin zu fahren und dort Punsch zu trinken. Hat dort relativ viel getrunken und hat dann dort Frauen angesprochen, andere und anderen Frauen nachgesehen, worauf sich in dort schon ein Streit zwischen den beiden entwickelt hat. Also die zwei sind dann mit dem Taxi nach Hause gefahren. Sie hat ihm Vorwürfe gemacht wieder. Er hat sich dann also ihren Erzählungen zufolge, ihm war das ziemlich wurscht. Er hat sich ins Bett gelegt, war eben, wie gesagt, wirklich ziemlich betrunken. Sie hat gesagt, sie hat sich dann noch einmal zu ihm ins Bett gesetzt und hat zu ihm gesagt, ob er ihr jetzt verspricht, dass er für immer aufhört, sie zu betrügen, woraufhin er gesagt haben soll, nein, das werde ich nie tun, ich werde dir nie treu sein. Woraufhin sie ins Vorzimmer gegangen ist, wo sie die Waffe deponiert hatte, dann noch einmal ins Schlafzimmer gegangen ist und er ist auf der Seite gelegen und sie ist wieder von hinten an ihn heran und hat ihm wieder mehrere Kopfschüsse versetzt. Dann hat sie das Schlafzimmer mit Folien ausgekleidet, hat ihn zerstückelt, einbetoniert diesmal in einen großen Reisetrolley, also die Leichenteile, und auch wieder in Eiswannen. Hat diesen Trolley und diese Eiswannen zuerst einmal in ihren Eissalon transportiert. Das Ganze war aber schwierig, weil sie musste ja damit über die Stufen runtergehen und das hat sie nicht geschafft, weil, ich habe es schon erwähnt, sie ist wirklich sehr klein und sehr zierlich und nicht sehr kräftig. Hat dann ihren Bruder, zu dem sie eine sehr enge Beziehung bis heute hat, ja, in Barcelona, hat sie den angerufen. Hat gesagt, ja, also sie ist so unglücklich, der Manfred hat sie verlassen und er soll sie bitte ein bisschen trösten kommen. Der Bruder ist sofort in ein Flugzeug gestiegen, ist zu ihr gefahren und dann so nebenbei hat sie dem halt auch erzählt, da stehen jetzt da in dem Eissalon zementgefüllte Wannen herum und ein Trolley und das hat ein bösartiger Kunde gemacht und sie braucht das wieder als Beweismittel für die Versicherung und er hat das alles in den Keller transportiert.
Und wieder kommt sie damit durch. Allerdings, und das wissen wir natürlich heute schon, nicht ewig. Ende 2010, ein halbes Jahr bevor alles auffliegt, kommt wieder ein neuer Mann in ihr Leben. Ein besonders wichtiger. Wer ist das diesmal?
Ja, das ist der Roland R., den kannte sie schon seit vielen Jahren. Das war auch eigentlich der beste Freund von Manfred. Der hat sie zunächst einmal getröstet, weil der Manfred sie hat ja gesagt, er hat sie verlassen, er ist plötzlich nicht mehr gekommen, er ist weg. Und der Roland wusste ja, weil er eben der beste Freund oder einer der besten Freunde von dem Manfred war, wusste er ja auch über alle seine Fraueneskapaden Bescheid. Und hat sich deshalb jetzt auch nichts Besonderes dabei gedacht, dass der plötzlich weg war. Auf jeden Fall war es so, also der hat sie getröstet und ich habe mit ihm sehr viele Interviews gemacht. Er hat dann später zu mir gesagt, dass er hat sie ja schon jahrelang gekannt, weil er hat wiederum in einem Lebensmittelgroßhandel, die verkaufen Utensilien, die eben zur Eisherstellung gebraucht werden. Und da hat er sie schon gekannt, also er hat sie schon gekannt, wie sie noch mit dem Holger verheiratet gewesen ist. Und er hat sie immer bewundert. Irgendwie hat er jetzt auch dann, also wie der Manfred sie verlassen hat, irgendwie so seine Chance gesehen, bei ihr endlich zu landen, was ihm gelungen ist. Die sind bereits zu Silvester zusammengekommen. Den haben sie dann gemeinsam verbracht und der Roland R. war vorher schon mal verheiratet, hat sofort diese andere Frau für die Esti verlassen, weil sie seine Traumfrau war. Ist zu ihr gezogen. Es soll eine wundervolle Zeit gewesen sein. Sie wurde dann relativ rasch schwanger, obwohl das nicht geplant war, also zumindest nicht von ihm. Sie war überglücklich, er war auch überglücklich. Es war der Plan, dass sie heiraten. Dann kam eben der 6. Juni 2011, wo die Bauarbeiter diese Leichenteile gefunden haben.
Im Gegensatz zum Holger ist der Manfred dann doch jemandem abgegangen und es gab eine Vermisstenanzeige. Und die Polizei hat ja auch einmal, das ist ja auch deinem Artikel zu entnehmen, Nachschau gehalten bei der Esti. Und da kam es zu einer sehr kuriosen Begegnung.
Der hatte erstens viele Freunde, großes Umfeld, er hat auch Familie, er hat ja Kinder, ja. Und die haben alle das irgendwie seltsam gefunden, dass er sich bei niemandem mehr meldet, dass er plötzlich verschwunden ist. Und haben eine Vermisstenanzeige gemacht. Es hat dann auch Ermittlungen gegeben. Es wurde dann sein Fahrzeug auch gefunden, abgestellt in der Nähe, dort wo er mit der Estibaliz Carranza gelebt hat. Kein Mensch konnte sich dann irgendwie erklären, wo er hin verschwunden ist. Es ist dann eines Tages einmal ein Kriminalbeamter zur Esti nach Hause gekommen und hat zu ihr gesagt, also wissen Sie, Frau Carranza, irgendwie ist das schon eigenartig, ja, innerhalb kürzester Zeit, da verschwinden plötzlich zwei Männer, mit denen sie in einer sehr engen Beziehung waren, spurlos und das ist ja schon sehr komisch und da könnte man schon vermuten, dass sie vielleicht etwas damit zu tun haben. Woraufhin sie dann irgendwie gelächelt hat und ihren Kellerschlüssel geholt hat und den am Tisch gelegt hat vor den Kriminalbeamten und gesagt, bitte gehen Sie runter. Ich habe beide umgebracht, zerstückelt und die sind in meinem Keller einbetoniert. Woraufhin der Kriminalbeamte zu lachen begonnen hat. Der hat ihr das offensichtlich halt überhaupt nicht zugetraut. Ja, der hat zwar diesen Verdacht zuerst geäußert und hat dann nur gelacht. Sie hat gesagt, ja, sie haben dann noch miteinander ein bisschen über die Eisherstellung gesprochen, ja, und wie gut das Eis bei ihr ist. Sie hat ihm dann auch noch eingeladen, einmal in den Eissalon zu kommen. Er ist dann abgezogen ohne irgendetwas.
6. Juni 2011, die Leichenteile werden entdeckt. Und Martina, die Esti, so manipulativ und geschickt sie ist, schafft es zu flüchten. Also sie wurde nicht dingfest gemacht. Wie hat sich das Ganze ergeben?
Ja, das war eigentlich ziemlich absurd, weil es wurden am 6. Juni 2011, wurde sozusagen mal ein Leichenteil entdeckt. Dann hat es ja da großartige Untersuchungen gegeben. Also die ganze Gegend dort war schon abgeriegelt dann am Abend. Sie ist aber noch seelenruhig von dem Eissalon heimgegangen. Also sie hat schon gewusst, dass da irgendwas komisch ist, weil es eben diese Polizeiabsperrungen und alles gibt. Hat dann aber wieder, also so ihr Talent, ihre Gabe, ihr Wahnsinn vielleicht auch, sich in eine andere Welt versetzt, also indem sie ja keine Morde begangen hat. Hat dann den Abend mit ihrem neuen Lebensgefährten, also sie mittlerweile im dritten Monat schwanger, sehr schön verbracht. Also sie hat ein Puttengeschnetzeltes für ihn gekocht. Sie haben dann gemeinsam gegessen, haben gekuschelt, haben viel über ihre Zukunft gesprochen, von ihrem Plan, sich ein Reihenhaus zu kaufen, weil das Kind im Grünen, das gemeinsame Kind soll im Grünen aufwachsen. Also lauter solche Dinge. Am nächsten Morgen ist sie dann, also es war dann schon der 7. Juni, Polizeiabsperrungen noch größer. Sie kommt dann in ihrem Eissalon und dort sagen ihr dann mehrere Menschen, also sowohl Angestellte als auch ein Inhaber von einem Nachbargeschäft, sagen, du, also da unten in deinem Keller, es geht das Gerücht um, dass da Leichenteile gefunden worden sind. Die sagen, das könnte der Manfred sein, weil der ja so komisch verschwunden ist, ja. Und sie denkt sich dann, ui, jetzt werden es bald herausfinden, dass das zwei Männer sind, nicht nur einer. Das war ja zuerst irgendwie nicht wirklich möglich, das festzustellen. Und dann hat sie sich gedacht, so, jetzt muss ich auf die Flucht gehen. Man muss sich wirklich vorstellen, also eine riesen Polizeipräsenz dort, alles dort bewacht. Man wusste, dass dieser Keller ihr gehört. Man hat mit ihr noch nicht gesprochen gehabt. Also es ist unfassbar eigentlich. Sie hat dann ihr ganzes Geld abgehoben. Sie hat sich nicht mehr in ihre Wohnung getraut, weil sie sich schon gedacht hat, naja, da könnte vielleicht doch die Polizei mittlerweile jetzt schon sein. Sie war ja sehr beliebt in dem ganzen Umfeld dort. Es haben eh schon alle gewusst, dass sie das wahrscheinlich war, ja. Aber nichtsdestotrotz hat sie da viele Helfer gehabt. Einer hat ja die Pässe geholt aus der Wohnung, wer andere hat ja aus ihrem Tresor Schmuck und Bargeld gebracht. Auch noch aus dem Eissalon, was sie dort gelagert hatte. Dann gab es noch einen anderen, der hat ja ein Prepaid-Handy beschafft. Das ist ziemlich einfach gegangen. Sie hatte dann den Plan, zunächst nach Mexiko zu flüchten, hat sich dann am Flughafen ein Ticket nach Mexiko gekauft, hat sich dann gedacht, doch nicht so eine gute Idee. Hat dann mit diesem Prepaid-Handy noch den Roland R. angerufen, den hat sie am Flughafen hinbestellt, der wusste von dem Ganzen noch gar nichts. Dem hat sie gesagt, sie muss jetzt dringend nach Barcelona reisen, weil ihr Vater so schwer krank ist. Das hat er ja auch geglaubt. Sie ist dann aber dort an dem Flughafen, ist sie dann, also sie ist dann noch einmal zurück in die Stadt, hat sich dort Gewand gekauft, also dass sie sich umziehen kann, ja, weil sie ist ja mit quasi nichts als dem, was sie anhatte, weg. Hat sich dann in ein Taxi gesetzt und hat den Taxifahrer gebeten, sie bis nach Villach zu bringen. Weil sie wäre eine Tänzerin, die spanische Tänze tanzt und dort ist irgendein Volksfest und da tritt sie auf. Und sie muss ganz dringend mit dem Taxi dorthin. Also ihr Glück war, dass dieser Taxifahrer ein Türke war und nicht besonders gut Deutsch gesprochen hat. Und sie ihm immer wieder davon abhalten konnte, zu viel Radio zu hören auch. Weil natürlich war die Meldung, eine Frau, die zwei Männer umgebracht hat, ist auf der Flucht. Also das war die Meldung, die große. Das wurde ununterbrochen gespielt. Sie hat dann diesen Taxifahrer dazu gebracht, sie letztendlich in ein kleines Dorf bei Tavis zu bringen, dort unter seinem Namen ein Zimmer für sie anzumieten, wo sie dann einmal eine Nacht geschlafen hat. Und dann hat sie gewusst ja, dass der Taxifahrer jetzt langsam einmal kapieren wird, wen er da transportiert hat. Dann hat sie gewusst, sie kann in dieser Pension auch nicht bleiben und hat es dann geschafft, dort wieder jemanden zu finden, einen Bauern, der sie bis nach Udine bringt. Zunächst einmal ist sie durch Udine gegangen, ist in einen Friseursalon gegangen. Sie hatte damals so halblange, dauergewellte, blond gefärbte Haare. Sie hat sich die Haare in dem Friseursalon glätten lassen und auf braun, also eigentlich auf ihre Naturfarbe, zurückfärben lassen. Damit hat sie schon mal ziemlich anders ausgesehen. Dann ist sie auf diesen Bahnhof marschiert. Dort war ein Straßenmusiker. Der Ivan R., Mann in ihrem Alter ungefähr. Sie ist zu ihm hingegangen, hat zu ihm gesagt, er spielt so gut. Sie möchte ihn deshalb auf einen Kaffee einladen. Sind beide in ein Lokal gegangen, muss auch dazu sagen, sie spricht sehr gut Italienisch, also sie konnten sich sehr gut unterhalten. Sie hat diesem Straßenmusiker dann eine abenteuerliche Geschichte erzählt, also sie ist Spanierin, das ist das Einzige, was gestimmt hat, hat einen gewalttätigen Mann. Was gestimmt hat auch noch, dass sie ist schwanger und dieser Mann schlägt sie so viel und deshalb ist sie von Spanien nach Udine geflüchtet, um eben vor diesem Mann unterzutauchen. Dann hat dieser Straßenmusiker sie natürlich gefragt, naja, warum sie diesen Mann nicht anzeigt. Also dann hat sie diesen Mann also zum ganz wichtigen Kriminalbeamten gemacht, einen ganz mächtigen. Damit kann sie überhaupt nicht gegen ihn vorgehen. Im Gegenteil, sie würde ins Gefängnis kommen oder, also sie hat ihm da die irrsten Geschichten erzählt. Sie hat es aber wirklich auch geschafft, diesen Straßenmusiker davon zu überzeugen, dass sie vollkommen harmlos ist. Und er hat sie zu sich mit nach Hause genommen und hat ihr dort Unterschlupf gegeben in seiner Wohnung.
Du hast diesen Straßenmusiker heuer getroffen. Du bist in Udine gewesen und hast mit ihm ein langes Interview geführt, das auch im Krone Verbrechen Magazin im Aktuellen zu lesen ist. Wie hat er sie eigentlich beschrieben? Wie war sie für ihn und warum hat er das Ganze gemacht? Wie kam es dann letztendlich auch dazu, dass sie dann vor Ort verhaftet wurde?
Er hat gesagt, sie schien ihm so wahnsinnig harmlos. Sie hat ihm fürchterlich leid getan. Sie hat auch immer wieder geweint. Sie hat diese Geschichte halt sehr abenteuerlich irgendwie erzählt. Sie waren beide auch relativ jung. Und wenn man diesen Menschen auch kennt, das ist ein Typ, wenn man den um Hilfe fragt, das ist einer, der sofort sagt, ja, du kannst bei mir schlafen. Kannst bei mir ruhig ein paar Tage bleiben oder vielleicht sogar länger. Egal, ich helfe dir, ja. Sie hat dann Einkäufe gemacht, hat für ihn gekocht sehr gut, hat ihm seine Lieblingsspeisen gekocht, also er ist Vegetarier, also alles nur vegetarisch. Sie hat dauernd, das hat ihm nervös gemacht, sie hat dauernd in seiner Wohnung herumgeputzt, weil sie so einen Sauberheitsstick hat, hat er gesagt, weil sie wollte sich ja dort auf länger einrichten. Also das heißt, sie wollte, dass es dort auch sauber ist. Ich weiß auch, in Gesprächen mit mir hat sie gesagt, ja, es war so fürchterlich, weil er war so unordentlich und sie hat das überhaupt nicht ausgehalten und alles war so schmutzig dort und sie musste dort einmal zuerst putzen, dass sie dort überhaupt übernachten kann. Seine Wohnung ist in einer Plattenbausiedlung sehr am Rande von Udine. Sie sind dann ein paar Mal in die Stadt auch hinein, er hat ja Sehenswürdigkeiten gezeigt. Sie sind dann auch mal in eine kleine Boutique gegangen, wo sie für sich Gewand gekauft hat, weil sie hatte ja wirklich kaum etwas mit. Was ihm aber dann seltsam vorgekommen ist, sie wollte umdauernd in Internetcafés. Na klar, weil sie wissen wollte, was steht in den Zeitungen über mich. Sie hat dann meistens österreichische Medien aufgerufen, dann aber sofort weggeklickt, wenn er in ihre Nähe gekommen ist und das alles ist ihm seltsam vorgekommen. Und dann gab es eben diese Nacht, da hat er sie dann auch schon gefragt, also irgendwas glaube ich dir nicht, hat dann schon gedacht, ja vielleicht hat die irgendwo einen Diebstahl begangen, wird gar nicht von ihrem Mann gesucht, sondern von der Polizei, aber wegen irgendeinem kleinen Delikt, also so etwas hätte er nie zugetraut, 2 Morde, ja. Beide haben in unterschiedlichen Räumen geschlafen und sie ist dann in der Nacht einmal zu ihm gekommen und hat gesagt, ob er ja nicht ihr das Smartphone borgen kann und sie würde gerne im Internet surfen, was sie getan hat. Er ist dann später wieder in ihren Raum gekommen, da hat sie schon geschlafen, er hat das Smartphone genommen, hat den Verlauf gesehen, hat dann Bilder von 2 Männern gesehen, vom Keller, ihren Namen und hat dann gegoogelt, diesen Namen und natürlich waren auch die italienischen Zeitungen voll mit Berichten über sie, weil man ja gewusst hat, sie ist auf der Flucht, weil man gewusst hat, sie könnte auch im nahen Ausland sein, ja, und außerdem, sie wurde ja wirklich weltweit gesucht. Er hat dann die Polizei alarmiert.
Die kam dann, hat sie verhaftet und kurz darauf wurde sie auch nach Österreich überstellt. Nun ist die Esti, wie wir sie den ganzen Podcast über schon nennen, in Haft und bevor es aber zum Prozess kommt, gebiert sie ihren Sohn in der U-Haft. Sie heiratet auch.
Ja.
Den Vater ihres Sohnes.
Ja, ja. Also er steht ja weiterhin da zu ihr noch die ganze Zeit. Das Kind kommt zur Welt. Da ist dann etwas Fürchterliches passiert. Also man hat ihr gesagt, sie darf ihren Sohn auf jeden Fall ein paar Monate oder vielleicht sogar 2 Jahre, 3 Jahre behalten. Man hat ihr aber das Kind sofort nach der Geburt weggenommen. Also das war eine geplante Aktion. Es war dann so, dass die Mutter von ihr das Sorgerecht übertragen bekommen hat und dann das Kind relativ bald nach Barcelona gekommen ist schon. Also das war schon vor dem Prozess, also dass das Kind dann bei den Großeltern und beim Bruder in Barcelona war.
2012 wird Esti nun zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Jahr später ungefähr hast du damit begonnen, Interviews mit der Esti zu führen. 2014 ist ja dann das Buch herausgekommen von dir und von ihr. Und da hast du sehr viel über ihre Kindheit auch erfahren und natürlich, wie es dazu kommen konnte, dass sie so ist, wie sie ist. In Kürze gesagt, Martina, wenn das funktioniert, wie ist sie aufgewachsen?
Diese Dinge stimmen alle, weil die sind bestätigt, also durch ihr Umfeld. Ich habe auch viele Interviews mit ihren Eltern gemacht. Sie ist zunächst einmal in Mexiko aufgewachsen. Also ihr Vater war ein sehr bekannter Journalist, aber ein regimekritischer Journalist. Dadurch bekam die Familie laufend mehr Probleme. Also es hat Übergriffe gegeben vom Militär. Also fürchterliche Dinge sind passiert. Jedenfalls, wie sie 5 war, ist dann die Familie nach Barcelona ausgewandert. Der Vater musste dort von null an beginnen mit der Arbeit. Ihre Mutter ist Dolmetscherin, also die hat dann auch so Dolmetschertätigkeiten angenommen. Der Vater hat sich dann langsam schon sehr raufgearbeitet. Aber zuerst haben sie in sehr kleinen, beengten Verhältnissen gelebt. Noch dazu, weil die auch mitgenommen haben, sozusagen auf diese Auswanderung, Flucht, die Schwester der Mutter und auch noch die Großmutter. Dann kam ja noch der Aitor zur Welt, also der Bruder. Sie sagt, es war alles sehr schwierig, weil sie auch dort, also obwohl wirklich spanischstämmig die Familie, aber sie wurden halt trotzdem als mexikanische Einwanderer gesehen. Und sie hat dort sehr viel Rassismus erfahren und auch Demütigungen von Mitschülern. Und sie hat gesagt, und daheim war die Situation auch nicht immer so leicht. Und sie hat gesagt, da hat sie schon begonnen, sich in Fantasiewelten zu flüchten. Und ihr großer Traum, sich zu entwickeln, eben wirklich eine eigene Familie zu haben. Sie hat dann schon als kleines Mädchen davon geträumt, wann kann ich endlich heiraten und Kinder bekommen? Das hat sie mir ihre Mutter gefragt. Und die hat immer gesagt, später, später, später. Sie hat auch nur aufgrund dessen, weil ihre Eltern das unbedingt wollten, die Matura gemacht und studiert. Sie hätte eigentlich am liebsten mit 14 oder 16 geheiratet und Kinder bekommen. Sie kann Menschen, glaube ich, auch sehr schwer einschätzen. Einerseits, also kann sie gut manipulieren, aber sie nicht so besonders gut einschätzen auf der anderen Seite, weil sie ist immer wieder an so falsche Männer gekommen, wo sie gedacht hat, die sind freundlich zu ihr, und sie wurde in ihrer Jugend 2-mal vergewaltigt, ja, also so mit 16, 17 Jahren. Dann, also in der Studienzeit, hat sie ihren ersten richtigen Freund kennengelernt, hat da auch zu viel hineininterpretiert, hat sich gedacht, also wenn sie fertig ist mit dem Studium, weil ihre Eltern haben immer gesagt, wenn du mal fertig studiert hast, dann kannst du dann einen Mann suchen und heiraten und Kinder kriegen. Aber zuerst machst du mal eine gescheite Ausbildung. Sie hat sich gedacht, er wird das wohl genauso sehen, ohne mit ihm eigentlich großartig darüber zu reden. Wie sie dann, also ihren Abschluss hatte, sie ist ja Magistra, ist sie zu ihrem Freund gegangen mit ihrem Diplom in der Hand und hat gesagt, so, also jetzt bin ich Magistra und jetzt können wir heiraten und jetzt können wir Kinder bekommen. Und hat er gesagt, nein, also das kommt jetzt gar nicht in Frage. Worauf sie ihn sich zum ersten Mal in ihrem Leben, wie sie sagt, dieser Regisseur in ihrem Kopf breit gemacht hat, und sie wollte auch damals diesen Mann umbringen. Sie hat überlegt, die Bremsschläuche seines Wagens zu durchschneiden, die Gastherme in seiner Wohnung zu manipulieren. Davon hat sie dann Abstand genommen, von der Gastherme. Da war sie schon knapp dran, weil er hat mit seiner Mutter zusammengelebt und sie wollte nicht, dass seine Mutter auch Opfer wird. Also sie wollte ja nur ihn umbringen. Und die Eltern von ihr, die haben auch rückblickend gesagt, also sie hat damals zu dieser Zeit wahnsinnig viel abgenommen, war quasi fast magersüchtig, und man hat gemerkt, dass sie psychische Probleme hat in dieser ganzen Planungsphase dieses Mordes, und die haben das als Liebeskummer, weil sie ja aus war mit diesem jungen Mann, interpretiert und haben sie deshalb nach Deutschland geschickt, damit sie Abstand bekommt, aber nicht im Wissen, dass sie da irgendwas Fürchterliches plant.
Und das war Anfang der 2000er, wo sie nach Deutschland gezogen ist, und hier schließt sich der Kreis, genau da haben wir den Podcast begonnen. Wir haben schon mehrfach angesprochen, dass du mit ihr ausführliche Interviews geführt hast und sie dadurch natürlich auch besonders gut kennengelernt hast und einschätzen konntest. Viele interessiert natürlich, wie ist sie, wenn man ihr persönlich gegenüber sitzt. Wir haben schon oft gehört, dass sie eine besondere Ausstrahlung hatte, sie war sehr manipulativ und viele sind auch auf sie reingefallen. Also scheinbar dürfte das eine Kombination aus Ausstrahlung, Charisma, einer charmanten Art oder was auch immer sein. Konntest du das irgendwie auch erspüren, wie du sie getroffen hast?
Ja, also schon, es war einfach so, also wie ich sie getroffen habe, sie ist, ich sage jetzt alles so, wie sie sich verhält. Sie verhält sich sehr herzlich, sie ist extrem empathisch. Wir haben ja nicht nur über ihre Taten, über ihr Leben gesprochen. Also sie ist auch sehr interessiert, hat sie sich immer gegeben an mir, und sie hat sich jede kleinste Kleinigkeit gemerkt, die ich ihr erzählt habe. Und beim nächsten Mal, wenn wir miteinander geredet haben, hat sie mich genau danach gefragt oder an Dinge, die ich weiß nicht, vor einem Monat erzählt habe, wollte sie wissen, wie das weitergegangen ist. Also sie ist da sehr interessiert. Sie hatte ja in Freiheit sehr viele Freundinnen, die sie sehr mochten. Also ich habe ja zuerst auch erzählt, also dass ihr viele Leute bei der Flucht geholfen haben, was ich sehr gut verstehe. Ich muss dazu sagen, hätte ich sie in Freiheit kennengelernt, hätte das durchaus eine Freundin von mir sein können. Sie ist keine Frau, die auf andere irgendwie hinhakt. Sie ist eine Frau im Gegenteil, also die einer anderen Frau, also mir, sie wird es bei anderen genauso gemacht haben, sie macht immer zu Komplimente, heute siehst du aber gut aus. Sie hebt immer das Positive bei einem Menschen hervor, und natürlich findet man das als Gegenüber sehr angenehm. Also sie ist überhaupt kein angriffiger Mensch. Sie kann auch sehr witzig sein. Ich will jetzt aber nicht, dass man denkt, ich bin von ihr manipuliert worden oder so, ja. Aber ich habe durchaus mit ihr sehr viel gelacht. Ich glaube, dass 99% von dem, was sie mir erzählt hat, wirklich so stimmt, wie sie es gesagt hat. Ich glaube, dass sie gewisse Dinge einfach nicht erzählt hat. Also ich glaube, dass für diese Taten nicht nur dieser plötzliche Regisseur, der da plötzlich in ihrem Kopf war, verantwortlich war, weil sie hatte beide dieser Männer, ja, mit denen hatte sie finanzielle Verbindungen und Trennungen von diesen beiden Männern. Also der Holger wollte ja auch, dass noch der Eissalon geschwind weitergegeben wird und dass man also das Geld zurückbekommt, weil die mussten ja eine hohe Ablöse zahlen, dass man das wieder zurückbekommt, dass er mit Geld in den, nach Indien gehen kann. Der Manfred hat sehr viel Geld, der hat 150.000 Euro in den Eissalon investiert gehabt und ist da schon drinnen gestanden in diesem Eissalon. Also bei einer Trennung von Manfred hätte sie auch aus diesem Eissalon rausfliegen können. Also ich glaube, dass auch finanzielle Motive mit ausschlaggebend waren.
Was sagen eigentlich Psychiater über sie? Es gibt ja Gutachten.
Sie hat eine schwere Persönlichkeitsstörung und dass sie vor allem völlig unfähig ist, auf eine normale Art sich von jemandem zu trennen. Dass sie lieber jemanden tot sieht, als dass sie ihn verliert.
Sie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Besteht die Möglichkeit eigentlich, dass sie jemals aus dem Gefängnis herauskommt?
Die Möglichkeit besteht natürlich. Sie wurde aber nicht nur zu lebenslanger Haft, sondern eben wegen ihrer schweren Persönlichkeitsstörung auch zur Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Also das heißt, dass sie, solange sie nicht sozusagen als geheilt erklärt wird, kann sie nicht entlassen werden.
Wie lebt sie eigentlich heute? Die Verurteilung ist mittlerweile schon 13 Jahre her.
Ja, also sie ist mittlerweile in der Justizanstalt Assen untergebracht. Das ist ein forensisch-therapeutisches Zentrum, also wo es sehr viele Therapiemöglichkeiten gibt. Sie ist mittlerweile von Roland R. geschieden. Die haben sich dann auch nicht mehr vertragen. Es gab da wirklich große Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen. Und ich weiß auch nicht, was geschehen wäre mit dem Roland, wenn sie noch in Freiheit gewesen wäre, weil diese Meinungsverschiedenheiten wären auch so gekommen. Sie übt ja wirklich auf viele Männer eine große Faszination aus. Sie hat wahnsinnig viele Liebesbriefe in die Haft bekommen und bekommt das, glaube ich, wirklich bis heute. Und sie hat dann schon mehrere so Brieffreunde zu sich in die Haft auch eingeladen, die auch teilweise dann, also ich habe dann mit einem einmal ein Interview gemacht, also der hatte dann wirklich seiner Interpretation zufolge eine Beziehung mit ihr. Sie hat dann aber mit ihm Schluss gemacht, weil sie wen anderen hatte.
Im Jahr 2012 ist ja noch in der U-Haft der Sohn von der Esti zur Welt gekommen, der mittlerweile 13 Jahre alt ist und bei seinen Großeltern in Barcelona lebt. Wie geht der eigentlich damit um, dass seine Mutter im Gefängnis in Österreich sitzt und besteht da noch sehr, sehr viel Kontakt zwischen ihnen?
Also es fliegt immer wieder die Mutter oder der Bruder mit ihm nach Österreich, damit er seine Mutter besuchen kann. In den ersten Jahren hat man dem Buben gesagt, dass seine Mutter schwer krank ist, was ja irgendwie auch stimmt, dass das sozusagen ein Besucherraum in einem Spital ist. Natürlich hat der Bub längst, weiß er auch, was seine Mutter wirklich gemacht hat. Ich glaube, dass er damit schon ganz gut zurechtkommen wird. Es ist aber so, dass wirklich sowohl die Esti als auch die ganze Familie der Esti versucht, den Buben zurecht aus dem Ganzen wirklich herauszuhalten. Ich kann nur so viel sagen, als ihr Bruder hat auch Psychologie studiert, also wie schon sein Vater. Und während das alles passiert ist, hat er sich auf Kinderpsychologie spezialisiert. Ich weiß auch, dass das Kind von Kleinern bei einem Kinderpsychiater war, Kinderpsychologen war, um eben das Kind auch darauf vorzubereiten, was da dann wirklich ist.
Im Jahr 2014 ist das Buch, das du mit der Esti zusammengeschrieben hast, Meine zwei Leben, das wahre Leben der Ice Lady, erschienen. Was vielleicht nicht uninteressant ist für alle Hörerinnen und Hörer, die Erlöse dieses Buches kommen nicht dir und nicht der Esti zugute.
Nein, sondern ihrem Buben. Es war von vornherein so ausgemacht. Der lebt ja nicht in schlechten Verhältnissen, also trotzdem, der Bub braucht viel Geld, der wird vielleicht eine gute Ausbildung machen wollen und so weiter und er hat ja keine Mutter, die für ihn da ist, der Vater ist auch absent, also wurde dieses Geld auf einem Treuhandkonto für ihn angelegt und darf auch schon verwendet werden für Schule, also dass er eine Privatschule besuchen darf und halt wirklich eine beste Ausbildung bekommt.
Zu guter Letzt, Martina, hast du noch Kontakt zu Esti?
Nein, habe ich leider nicht mehr. Es war so, also dass die Justiz es ihr und auch mir sehr übel genommen hatte, dieses Buch zu schreiben. Und es war dann so, dass man mich danach schon noch hier und da zu ihr lassen hat, auch in Asten dann noch. Ich habe aber schon gemerkt, es wird immer schwieriger, ja. Dann bin ich einmal dort gewesen und dann hat es geheißen, ja, also heute kann sie überhaupt keinen Besuch empfangen. Also wir haben uns immer wieder Briefe geschrieben. Der Briefverkehr ist dann plötzlich abgebrochen. Und das Seltsame ist, also ich habe auch immer zu Geburtstag irgendetwas in die Haft geschickt, ein kleines Geburtstagsgeschenk, für das sie sich sehr bedankt hat immer. Und das war so vor circa, würde ich mal sagen, 5 Jahren oder so, ja, hat sie sich plötzlich nicht mehr bedankt. Und ich habe dann im Nachhinein auch erfahren, dass sie dieses Geburtstagsgeschenk nie bekommen hat. Ich glaube auch, dass sie Briefe von mir nicht mehr bekommen hat oder dass Briefe, die sie möglicherweise an mich geschrieben hat, auch nicht mehr zu mir gekommen sind. Ich kann das nicht beweisen, ich kann das nicht belegen. Vielleicht wird es irgendwann einmal wieder möglich sein, sie zu besuchen.
Ist die Balis Karant eine Doppelmörderin, die aber natürlich offenbar über sehr viel Charisma verfügt? Und nicht, dass der Eindruck jetzt hier bei unseren Hörerinnen entsteht, dass du, so wie viele Männer, möglicherweise auch ihr verfallen bist und sozusagen deswegen ihre Nähe gesucht hast. Das war, davon gehe ich jetzt mal aus, auch sehr großes journalistisches Interesse.
Ja, das war vor allem natürlich journalistisches Interesse. Ja. Ich habe ja längst, bevor ich sie kennengelernt habe, also wirklich mich sehr mit diesem Fall befasst. Ich habe das einfach so interessant gefunden. Also das ist ja auch etwas Außergewöhnliches. Und nicht umsonst, nach wie vor werden Reportagen über ihren Fall gedreht. Eine Frau, die 2 Männer zerstückelt im Keller ihres Eissalons, dann noch erzählt, ja, sie ist da dort in den Eissalon runtergegangen, hat gebetet für die beiden und hat sich ihnen so nahe gefühlt und so. Also das war schon eine ganz arge Geschichte, also die ein Thriller-Autor nicht besser erfinden hätte können. Und ich habe im Vorfeld wahnsinnig viele Interviews mit ihrer Familie gemacht. Ich bin mehrfach nach Barcelona geflogen. Ich habe immer wieder mit ihrem damaligen Mann, ich habe mit ihrem ganzen Umfeld viele Interviews gemacht. Und es war für mich natürlich sehr spannend, diese Frau kennenzulernen, weil ich auch wissen wollte, wie ist die wirklich? Natürlich habe ich das auch nicht herausgefunden. Ich glaube, das Wissen, das weiß wahrscheinlich nur sie selbst oder vielleicht nicht mal sie selbst. Natürlich interessiere ich mich natürlich auch journalistisch dafür weiter, was aus ihr weiter wird, wie sie ihr Leben weiter verbringt, wie sie sich auch verändert hat vielleicht durch die Haft oder wie sie jetzt ihre Taten sieht. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ob sie mir die Wahrheit sagt, weiß ich nicht. Das habe ich nie gewusst.
Ich glaube, damit können wir diesen extra langen Podcast heute auch beenden, Martina. Ein fesselnder Fall, eine fesselnde Persönlichkeit auch, diese Esti. Und ich freue mich darauf, den nächsten Fall mit dir zu erörtern, und zwar in 2 Wochen. Ein weiterer Fall aus deinem Krone-Magazin Verbrechen mit dem Schwerpunkt Wenn Frauen morden. Martina Brewein, vielen Dank.
Ich danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.